haben wir damit angefangen und darüber nachgedacht, wie würde ich eigentlich mein Leben anders leben, wenn 2022 mein letztes Jahr wäre. Und das Ergebnis war, zumindest meiner Predigt, dass anders leben bedeutet, nicht mehr für mich zu leben, sondern für Jesus. Denn, und das ist ganz wichtig, denn er hat sein Leben auch für mich gelebt. In der letzten Woche hat Hans-Peter gezeigt, dass der Glaube primär eine Liebesbeziehung ist. Und Glaube an das Leben heißt dann, sich in dieser Liebe geborgen zu wissen, sicher zu wissen und sich gleichzeitig aber auch von ihr verändern zu lassen. Und nächste Woche wollen wir darüber reden, was in Beziehungen anders laufen könnte, wenn wir unser Leben anders leben wollen. Und heute, das wisst ihr bereits, wollen wir uns über das Thema Nachfolge anders leben unterhalten. Und Nachfolge, wie der Begriff ja schon sagt, heißt, dass ich Jesus hinterhergehe, ihm nachfolge. Ein anderer Begriff dafür ist Jüngerschaft, weil die Jünger damals ja Jesus hinterhergegangen sind, mit ihm gelebt haben. Wir könnten heute anstatt Jünger auch von Schüler oder Studenten reden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier im Saal oder hörst dir die Predigt an und denkst, Moment, Jesus nachfolgen, das ist gar nicht mein Thema. Also mit Jesus will ich gar nichts am Hut haben. Dann ist das total in Ordnung. Du bist herzlich willkommen und ich lade dich ein, trotzdem weiterhin zuzuhören und dabei zu bleiben. Denn es gibt einen Grund, dass du heute hier bist oder dass du die Predigt gerade angeklickt hast und zuschaust. Und ich hoffe, dass du durch diese Predigt, auch wenn du nichts mit Jesus am Hut hast, einfach merkst, was es damit auf sich hat. Bevor wir jetzt aber richtig in das Thema Nachfolge an das Leben einsteigen, möchte ich gerne eine Standortbestimmung mit jedem von euch durchführen, der sagt, ich habe etwas mit Jesus am Hut. Ich folge ihm nach, ich bin sein Jünger, egal wie du das in Worte fassen würdest. Nehmen wir für einen Moment an, dass deine Nachfolge, deine Jüngerschaft, deine Beziehung zu Jesus ein Segelboot ist. Dieses Segelboot ist nicht groß, hat aber, wie der Name sagt, ein Segel und Paddel, Ruder, falls der Wind mal nachlässt. Und die Frage ist jetzt, wie ist dieses dein Nachfolgesegelboot gerade unterwegs? Würdest du sagen, du bist voll am Segeln, der Wind bläst rein, du bist zügig unterwegs und alles läuft gut? Man könnte es jetzt übertragen und sagen, du weißt, dass Jesus bei dir ist und du spürst wirklich jeden Tag neu, dass er dich liebt, dass er dich begleitet. Du liest die Bibel, Gott spricht durch die Bibel zu dir, du machst immer wieder neue Entdeckungen, du erlebst Gebetserhörungen und so bist du einfach zügig mit Wind in den Segeln mit Gott unterwegs. Ist das gerade dein Gefühl oder würdest du sagen, du ruderst? Du empfindest dein geistliches Leben gerade irgendwie als anstrengend. Du zwingst dich dazu, irgendwie dabei zu bleiben, aber Gott scheint irgendwie weit weg zu sein. Und all das, was du tust, das ist wirklich Arbeit. Und es fangen an, Zweifel da zu sein, an Gott, vielleicht an dir selber. Aber all das lässt dich nicht versinken, sondern du ruderst dagegen an. Du liest weiter regelmäßig in der Bibel, du betest, besuchst Gottesdienste, deine Kleingruppe, arbeitest in der Gemeinde mit. Aber es ist wirklich anstrengend. Beschreibt das gerade deine Nachfolge oder bist du vielleicht einfach am Treiben? Die Segel sind irgendwie eingefallen, eingezogen und du lässt dich treiben. Es herrscht schon lange Windstille und als Reaktion darauf hast du auch das Rudern eingestellt und lässt dich einfach treiben. Du verspürst kaum noch eine Sehnsucht danach, irgendwie zu beten oder Bibel zu lesen, Jesus zu begegnen. Du hast all das sein gelassen, betest vielleicht noch so ein bisschen gewohnheitsmäßig vor dem Essen, aber alles andere hat sich schon irgendwie erledigt. Du lässt dich von deinen menschlichen Bedürfnissen treiben, greifst hier und da auch mal zu irgendwelchen Ersatzbefriedigungen. Ist das ehrlicherweise der Zustand, in dem du gerade oder dein Segelboot gerade unterwegs ist? Oder würdest du vielleicht sogar schon sagen, dass es sinkt? Wenn wir uns lange treiben lassen, ist das irgendwann die Konsequenz. Wir laufen irgendwo auf, es tritt Wasser ein, wir erleben Stillstand und die Gefahr ist tatsächlich da, dass dieses Boot verschwindet. Wie würdest du dein Nachfolgeschiff beschreiben? Hast du bei den Ausführungen zu einem dieser drei, vier Bilder gemerkt, ja, da erlebe ich auf jeden Fall gerade Parallelen? Oder anders gefragt, wenn du dich für eins dieser vier Sachen entscheiden müsstest, zu welchem Bild würdest du jetzt greifen? Keine Angst, ihr müsst nicht wieder an einer Umfrage teilnehmen oder so. Das könnt ihr still und leise von eurem Platz aus beantworten. Wenn du dich entscheiden müsstest, welches Bild, welches Boot würde deine Nachfolge, deine Beziehung zu Jesus gerade am treffendsten beschreiben? Und warum ich diese Standortbestimmung am Anfang gemacht habe, ist, dass eigentlich jede Veränderung oder jeder Aufbruch eigentlich damit anfängt, dass man bestimmt, wo man jetzt gerade ist. Der Zustand, in dem man sich befindet, vielleicht der Ort oder die Verhältnisse. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du in der Lage, einfach zu sehen, okay, ich bin jetzt hier, aber ich will doch eigentlich dorthin. Der Weg ist dann jetzt dieser. Du kannst vielleicht den nächsten Schritt sehen, den du gehen willst und den du gehen solltest. Und die ganze Predigtserie soll dazu beitragen, dass das bei dir, bei mir, bei uns als Gemeinde an dem einen oder anderen Punkt, in dem einen oder anderen Lebensbereich passieren kann und wir einfach Schritte mit Jesus gehen. Unabhängig davon, in welchem Bild du dich jetzt gerade am stärksten verortest, gilt aber das, was Jesus gleich in dem Text sagt, den wir uns jetzt zusammen anschauen wollen. Er beschreibt hier die Beziehung zwischen ihm und uns auf eine Art und Weise, die ihr jetzt mal mitlesen könnt. Aus Johannes 10, Vers 1 bis 4, da sagt Jesus, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Jesus spricht hier im Zusammenhang darüber, dass er eigentlich der wahre Hirte Israels ist und nicht irgendwelche anderen religiösen Führer. Dabei gebraucht er dieses Bild von dem Hirten und den Schafen, um zu zeigen, dass er der echte, der selbstaufopfernde Hirte ist und seine Schafe, die Schafe, die ihm kennen, die ihm gehören, ihm nachfolgen. Das Bild wirkt heute vielleicht nicht ganz so attraktiv auf uns, oder? Wir sprechen ja umgangssprachlich von den dummen Schafen und da wollen wir uns jetzt nicht unbedingt in diese Herde einreihen. Aber der Vergleichspunkt, der Jesus hier bei diesem Beispiel wichtig ist, ist nicht, was für eine Überraschung, die Intelligenz der Schafe, sondern es ist vielmehr er, der Hirte, der treu, aufopferungsbereit für seine Schafe da ist und alles tut, bereit ist, alles zu tun, damit es seinen Schafen gut geht. Und im Vergleich dazu, was der Hirte so tut und leistet und für uns bereithält, ist das, was die Schafe tun müssten, vergleichsweise ein Kinderspiel, würde ich mal sagen. Sie sind einfach bei ihrem Hirten. Dort, wo er hingeht, gehen sie auch hin. Wenn er eine Pause macht, machen sie auch eine Pause. Das, was er ihnen zu essen gibt, das essen sie. Es ist eigentlich eine sehr entspannte Beziehung zwischen Schaf und Hirte. Wer von uns sieht seine Beziehung zu Jesus eigentlich mit diesem Bild gut beschrieben? Ich würde mal behaupten, dass Nachfolge in unserer westlichen Kultur nicht so oft mit diesem Bild beschrieben werden würde. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und sind es gewohnt, dass wir uns bestätigen müssen, dass wir Leistung abliefern müssen, dass wir uns durchsetzen müssen. Und da passt das zu diesem Bild gar nicht so sehr. Und es ist ja wenig verwunderlich, wenn wir in so einer Gesellschaft leben, dass wir genau diese Verhaltensmuster auch in unsere Beziehung zu Jesus hinein leben. Dass dort diese Verhaltensmuster auch ausgelebt werden, weil sie Teil unserer Persönlichkeit und unseres Charakters sind. Und ich denke, dass das mit ein Grund dafür ist, warum viele Christen in unserer Welt hier im Westen das Gefühl haben, dass auch die Beziehung zu Jesus irgendwie Arbeit ist. Dass sie anstrengend ist, dass ich etwas leisten muss, dass ich mich beweisen muss und dass es sich eigentlich gar nicht nach einer Beziehung anfühlt, wie ich sie vielleicht habe, wenn ich verliebt bin oder zu meinem guten Freund oder meiner guten Freundin. Wie gut tut es da, dann aus diesem Hamsterrad, wenn ich mal ein anderes Bild gebrauchen darf, auszusteigen und mich gerade von einem Hamster in ein Schaf zu verwandeln. Kein Hamster, sondern ein Schaf. Und der Hirte an der Seite des Schafes kennt jedes Schaf mit Namen und kümmert sich um jedes einzelne Schaf. Was für ein großer Unterschied. Aber wie ein Hirte, wenn wir das Bild jetzt weiterzeichnen, fühlt Jesus sich auch genauso für dich und mich als seine Schafe verantwortlich in der Hinsicht, dass er sagt, ich will auch sehen, wie mein kleines, junges Schaf, das noch unerfahren ist, langsam heranwächst, größer wird, reifer wird und in der Lage dazu ist, sein Leben gut zu gestalten. Und darum bringt Jesus uns als Schafe auch manchmal zu irgendwelchen Weideplätzen, auf denen wir eigentlich gar nicht so gerne sein wollen, wo das Essen uns nicht so gut schmeckt, uns aber gut tut. Und darum macht er es auch wie ein Hirte manchmal, dass er uns mit seinem Hirtenstab, etwas unsanft vielleicht von außen betrachtet, zurückzieht, wenn er sieht, dass wir irgendwo falsch abgebogen sind. Denn wir sind ihm wichtig. Er kümmert sich um uns und er lässt uns nicht einfach unserem Schicksal irgendwie über die Klinge springen. Er liebt uns und er weiß, dass wir zu ihm gehören. Und das Wichtigste ist vielleicht, er sieht, was in dir steckt. Er sieht, was in uns steckt und was aus uns werden kann. Und darum ist es ihm so wichtig, mit uns unterwegs zu sein, zu uns zu reden, uns Impulse zu geben, uns mit anderen Schafen in einer Herde zusammenzusehen, damit wir gemeinsam unterwegs sein können. Nachfolge an das Leben heißt also in diesem Bild gesprochen, dass ich einfach an der Seite meines Hirten leben darf und ihm dorthin folge, wohin er geht. Vielleicht weht dieses Bild etwas Wind in deine schlaffen Segel und du merkst, okay, das entspannt mich etwas, das befreit mich etwas von dem Druck, den ich spüre und lässt mich etwas vorwärts kommen. Das Bild zeigt, dass ganz unabhängig davon, wie reif ich als Christ schon bin, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich sein Schaf bin und dass er sich bedingungslos um mich kümmert. Aber neben diesem Bild als Schaf und Hirte gibt es im Neuen Testament natürlich noch eine ganze andere Reihe Bilder für unsere Beziehung zu Jesus. Das Bild von Vater und Tochter oder Vater und Sohn hat, glaube ich, ganz viele Ähnlichkeiten mit dem Bild des Hirtens und seiner Schafe. Der Vater liebt seine Kinder. Sie sind bei ihm geborgen. Er kümmert sich um sie. Es gibt sehr viele Parallelen dazu. Das Bild, das im Neuen Testament aber am allerhäufigsten erwähnt oder angesprochen wird, ist ein anderes. Das Bild, das am häufigsten erwähnt wird, ist das Bild des Jüngers, der seinem Meister nachfolgt. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, Jünger ist irgendwie ein Begriff, den heute keiner mehr so wirklich gebraucht, zumindest nicht als Substantiv. Darum können wir heute eher von Schülern oder Studenten sprechen. Studenten, die ihrem Lehrer nachfolgen, die ihm zuhören. Aber wenn wir dann von Schüler oder Studenten sprechen, müssen wir uns vor Augen halten, was damals in der Zeit Jesu ganz, ganz anders war in der Beziehung zwischen Schüler oder Studenten und ihrem Lehrer oder Meister. Die Schüler der damaligen Zeit, die haben quasi mit ihrem Lehrer zusammen gewohnt. Und ich hatte schon eine ganze Reihe unterschiedlicher Lehrer, aber dazu hat mich noch keiner eingeladen. Und bei den meisten war ich auch, glaube ich, ganz froh, dass es so war. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Juden nehmen, der einen Rabbi hat, zu dem er dazugehört, der zu seiner Schule gehört, dann war das so, dass sie einfach Tag ein, Tag aus zusammen durch die Dörfer gezogen sind, zusammen gegessen haben und die Jünger oder die Schüler auch oft mal bei dem Rabbi selbst geschlafen und gewohnt haben. Und da sehen wir, dass dieses Schüler-Lehrer-Bild der damaligen Zeit auf jeden Fall unser heutiges Bild sprengt. Zumindest in dieser Hinsicht. Die Gemeinsamkeit, die ist da und die besteht darin, dass damals wie heute der Lehrer seinen Studenten etwas mitgeben wollte, etwas weitergeben wollte und erwartet hat, dass sie lernen und Fortschritte machen. Und da kommt wieder das Spannende für uns in unserer Welt dazu. Denn wenn wir dieses Bild sehen, und das kommt im Neuen Testament wirklich häufig vor, dann ist es ja eigentlich naheliegend, dass wir schnell wieder in diesem Leistungsgedanken drin sind. Denn die meisten, die Schüler oder Studenten waren, die geben sich ja hin und wieder schon mal Mühe. Auch mehr als das, was sie eigentlich machen wollen, um vielleicht mal eine Note zu erreichen, die ihren Vorstellungen oder Wünschen entspricht. Und da kann man gut nachvollziehen, dass wenn wir uns als Jünger Jesu oder als seine Studenten betrachten, dass dann dieser Leistungsgedanke schnell in diese Beziehung hineinkommen kann. Und damit steht dann dieses andere Bild, also das Jünger- oder das Studentenbild, in gewisser Spannung mit dem Schafbild. Während das Schaf einfach treu ist und mit seinem Hirten zusammenlebt, ist da der fleißige Student, der viel lernt und Fortschritte erzielt. Aber ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass wir diese Spannung aushalten und sie nicht einfach auflösen und uns für die eine oder andere Seite oder irgendeinen Kompromiss entscheiden. Denn wenn wir nur ein Bild nehmen, egal welches es ist, kann es zu einer Schieflage führen. Ich kann auf der einen Seite total passiv werden oder auf der anderen Seite auch in einen ungesunden Aktivismus verfallen. Denn nehmen wir mal an, ich sehe mich jahrelang nur als dieses kleine Schäfchen von meinem Herrn Jesus. Dann könnte es sein, dass ich irgendwann mal aufwache und merke, ich sitze nur noch auf dem Sofa und freue mich darüber, dass ich zu seiner Herde gehöre. Andersherum, wenn ich mich nur als Studenten sehe, könnte es sein, dass ich irgendwann die Beziehung zu Jesus gar nicht mehr so sehr im Fokus habe, sondern mich nur noch über das definiere, was ich geschafft habe oder was ich vielleicht nicht geschafft habe und gar nicht so sehr die Beziehung zu Jesus das ist, was eigentlich meine Identität bestimmt. Aber wenn wir beide Bilder in unserem geistlichen Leben, in unserer Nachfolge verinnerlichen, dann bewahrt es uns davor, auf der einen oder anderen Seite herunterzufallen. Und hier setzt die Herausforderung von heute an. Die eigentliche Frage für die Herausforderung ist, welches Bild spricht dich stärker an. Und ich möchte euch heute nicht zu einem Gespräch herausfordern wie vor 2 Wochen, sondern dass ihr euch 10 Minuten Zeit nimmt, heute oder irgendwann im Laufe der Woche, um diese Frage mal zu bedenken. Welches Bild spricht dich stärker an? Und ich habe auch noch mal ein paar Fragen dazu geschrieben, die das in gewisser Weise ergänzen. Welche Vorteile oder Stärken hat genau dieses Bild für dich? Es spricht dich ja an und es hat einen Grund. Warum? Aber gleichzeitig natürlich dann auch die Frage, welche Gefahr verbirgt sich vielleicht dahinter? Und wenn du schon lange mit Jesus und mit diesem Bild vielleicht unterwegs bist, wäre natürlich auch die Frage, hast du dieses Bild vielleicht auf Kosten anderer Bilder zu stark verinnerlicht? Und die letzte Frage, welche Aspekte des anderen Bildes, das für dich irgendwie schwächer erscheint oder gar nicht so präsent war bis jetzt in deiner Nachfolge, möchtest du vielleicht stärker berücksichtigen? Und die PowerPoint, auch mit dieser Folie, findet ihr auf unserer Homepage. Dort, wo ihr die Predigt nachhören könnt, könnt ihr euch die PowerPoint runterladen oder ihr drückt einfach mal kurz auf Pause und schreibt es euch auf oder fotografiert es euch ab. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe beide Bilder und ich will ab heute, falls ich es nicht schon getan habe, mit beiden Bildern unterwegs sein, mit beiden Bildern im Kopf Jesus nachfolgen, was würde das dann bedeuten? In welcher Beziehung wäre Nachfolge dann anders, als es vielleicht bis jetzt der Fall war? Und wenn ich das in einem Satz zusammenfassen müsste, könnte das vielleicht so aussehen. Nachfolge an das Leben heißt, den Alltag bewusst mit Jesus zu verbringen und ihm nachzuleben. Den Alltag bewusst mit Jesus zu verbringen, so wie ein Schaf bewusst an der Seite seines Hirtens lebt und Jesus nachzuleben. Nachzuleben, das ist für mich viel, viel mehr als jemandem nachzumachen. Die Schüler des Rabbis, die haben ihn begleitet und versucht, das einfach zu übernehmen, was sie machen. Friedi hat das am Anfang ja mit dem Spiel auch gemacht. Man könnte es übertragen und sagen, Jesus sagt, heil den. Jesus sagt, erzähl dem von mir. Jesus sagt und so weiter. Das ist nicht das, was sich hinter Nachleben verbirgt. Sondern mit Nachleben meine ich, dass man neben den Handlungen, neben dem, was Jesus wirklich konkret getan hat, auch seine Prioritäten übernimmt. Dass man seine Motivation übernimmt. Dass man seine Werte übernimmt. Und dann lebt man ihm wirklich nach und ahmt ihn nicht nur nach. Von außen betrachtet könnte das ziemlich gleich aussehen. Aber für den Menschen, der das praktiziert, ist es ein himmelweiter Unterschied. Und damit wären wir natürlich wieder bei den Klassikern des Glaubens. Bibel lesen, beten. Wenn ich nicht in Gottes Wort lese, wenn ich nichts darüber lese, wie Jesus gelebt hat, worüber er geredet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, dann werde ich nicht in der Lage dazu sein, ihm nachzuleben, weil ich ganz einfach nicht weiß, was ihm wichtig war, wie er sich in konkreten Situationen verhalten hat. Aber wenn ich in der Bibel lese, gerade das Neue Testament, wenn ich mit Jesus darüber rede, dann lerne ich ihn immer besser kennen und bin damit auch immer besser dazu fähig, nachzuleben und das zu tun, was er getan hat. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, haben wir gerade gesungen. Und diese Aussage bleibt einfach wahr, egal wie unsere Welt um uns herum auch aussieht. Und wenn ich Jesus immer besser kennenlerne, dann funktioniert das irgendwie auch automatisch langsam mit dem Nachleben. Es klappt dann immer besser. Und auf diesem Nachleben liegen eigentlich die ganzen Versprechen, die Belohnung, all das Schöne, was wir im Neuen Testament über die Leute lesen, die mit Jesus unterwegs sind. Echte Gemeinschaft mit Gott. Wir merken, dass er zu uns spricht. Wir merken, dass er unsere Gebete nicht nur hört, sondern auch mal erhört. Wir erleben tiefe Zufriedenheit in unserem Leben und erfahren eine Berufung für unser Leben, die sich wirklich lohnt. Und wie das jetzt ganz praktisch aussehen kann, das möchte ich mit einer Rede von Jesus kurz skizzieren. Jesus greift nämlich in seiner Rede in Matthäus 25 den allerletzten Moment dieser Weltgeschichte auf, könnte man sagen. Dort, wenn alle Menschen vor ihm als dem König der Welt stehen und dann vor ihm ja einfach sagen oder hören müssen, wie sie ihr Leben gelebt haben. Und in diesem Moment sagt Jesus zu den Leuten, die ihm nachgelebt haben, Folgendes. Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Wir könnten heute diese Aufzählung einfach weiterführen. Ich wusste nicht, wie ich meine nächste Rechnung bezahlen sollte. Und ihr habt das für mich geregelt. Ich steckte ein ganzes Wochenende auf dem Rastplatz fest. Und ihr habt mich besucht. Ich war am Ende, konnte mit meiner Renovierung nicht rechtzeitig vor dem Umzug fertig werden. Und ihr habt mir tagelang geholfen. Ich kannte niemanden in Heidelberg und ihr habt mir gezeigt, mich eingeladen und mir geholfen. Jesus nachzufolgen und ihm nachzuleben, das spürt man und merkt man in ganz vielen kleinen und großen Dingen. Und es geht dabei darum, dass wir Jesus Herzschlag in uns durch seinen Geist einfach Ausdruck verleihen. Dass wir den Impulsen, die wir in uns wahrnehmen, dass wir ihnen nachgehen und sie ausleben. Und dabei kommt es niemals darauf an, ob das, was wir tun oder das, was wir gerade tun wollen, für andere etwas Besonderes oder eine Kleinigkeit ist. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir Jesus im Rahmen unserer Möglichkeiten nachleben. Jesus im Rahmen unserer Möglichkeiten nachleben. Der eine von uns hat gerade vielleicht viel Zeit und könnte diese zur Verfügung stellen. Bei dem einen sind es vielleicht mal 40 Stunden, weil schon in der Rente oder arbeitslos oder was auch immer der Grund ist. Für andere sind es vielleicht nur 40 Minuten in der Woche. Es geht nicht um die Menge, sondern es geht darum, dass wir Jesus nachleben mit dem, was uns zur Verfügung steht. Andere haben vielleicht gerade Geld auf der hohen Kante und könnten das einsetzen. Wieder andere haben besondere Fähigkeiten, die sie irgendwie einbringen können. Lasst uns doch einfach in unserer Nachbarschaft, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo auch immer, mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, wie kann ich gerade jetzt einen Unterschied dadurch machen, dass ich Jesus nachlebe. Dass ich das tue, was er gerade in mir vielleicht bewirken möchte und durch mich bewirken möchte. Nachfolge an das Leben heißt, bewusst mit Jesus den Alltag zu verbringen und ihm nachzufolgen. Wofür schlägt sein Herz und wie kannst du ihm diese Woche, genau, wie kannst du diesen Herzschlag diese Woche zum Ausdruck bringen? Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns genau dieser Frage näher auf den Grund gehen kann und wir erfahren, wofür Jesus Herz schlägt. Und wie wir Teil davon werden können. Denn dabei finden wir dieses Leben, das Jesus uns anbietet, das er uns in Aussicht stellt. Ein Leben, in dem Jesus im Mittelpunkt steht. Und darum geht es auch im nächsten Lied. Und es ist eine Einladung dazu, genau das, was ihr gerade gehört habt, was wir gehört haben, vielleicht zu eurem eigenen Gebet zu machen. Amen.